Ich möchte jetzt den Predigttext vorlesen, über den Lothar-Benn-Vergleich predigen wird. Steht in 2. Korinther 6, Verse 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Ist okay, ich höre gerade, es ist nicht Lothars Predigttext, aber Lothar hat mich gebeten, diesen Text vorzulesen. Deswegen lese ich ihn jetzt vor. 2. Korinther 6, Verse 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderben, irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir, denn Gott hat gesagt: Ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Fasst nichts Unreines an. Dann werde ich euch annehmen und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ich möchte noch für Lothar beten. Herr, ich danke dir, dass du jetzt gleich durch Lothar reden wirst, und ich danke dir, dass du ihn gebrauchst und dass wir jetzt davon lernen können. Herr, wir möchten unsere Herzen ganz weit öffnen und von dir lernen, was Lothar uns gleich sagen wird. Amen.
Ich hoffe nicht, dass ich euch das sage, sondern dass Gott euch das sagt. Mein Thema heute Morgen ist Neuanfang. Es gibt ja immer mal wieder so Situationen in unserem Leben, wo wir einen Neuanfang machen. Es kann sein, dass wir mal die Arbeitsstelle wechseln und irgendwo anders neu anfangen. Kann auch schon mal sein, dass wir gleich den ganzen Beruf wechseln und neu anfangen. Wenn man heiratet, ist das ein Neuanfang. Man muss sich umstellen. Oder so ein Umzug, wenn man in eine neue Wohnung oder in eine neue Stadt zieht. Das ist auch so ein Neuanfang. Und gerade bei einem Umzug ist das auch die Gelegenheit, mal Inventur zu machen. Was nehme ich mit? Was hat sich angesammelt? Was brauche ich noch? Was schmeiße ich weg? Was verschenke ich? Was schleppe ich also mit mir mit? Und es ist ja so, dass wir im Laufe unseres Lebens auch mit dem Herrn immer mal wieder einen Neuanfang machen. Bei mir ist das jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Uns fällt plötzlich auf, dass wir in festgefahrenen Bahnen hineingeraten sind. Unser Christsein ist zu einer Tradition geworden, zu einer Gewohnheit. Das Erleben mit Jesus wird immer weniger, ist vielleicht zum Stillstand gekommen. Und wir zehren dann nur noch von den Erfahrungen der Vergangenheit. Unser Blick für den Herrn ist verschwommen und wir müssen feststellen, dass sich da andere Dinge zwischen uns und ihn geschoben haben. Andere Dinge sind zu wichtig geworden in unserem Leben und versperren uns die Sicht auf Jesus. Sie hindern uns an einer ungetrübten Gemeinschaft mit ihm. Das können Dinge sein wie Materialismus, Ichsucht, oder Stolz. Es können aber auch ganz legale Dinge sein, zum Beispiel der Beruf, die Familie, die Kinder, die Hobbys und so weiter. Und darüber hinaus stellen wir fest, dass wir es auch mit Gottes Prinzipien nicht mehr so genau nehmen. Und mit der Sünde nicht mehr so genau nehmen. Bibellesen und Gebet werden vernachlässigt. Und irgendwann wird uns klar, so geht es nicht weiter. Ein Neuanfang ist nötig. Und das ist dann auch gut so, dass wir hin und wieder Bilanz ziehen, unser Leben überdenken und ordnen, aufräumen, einen Neuanfang wagen und dann mit frischem Mut und neuer Freude unseren Weg mit Jesus weitergehen. So einen Neuanfang habe ich vor etwa anderthalb Jahren massiv erlebt. Und um zu verstehen, was da passiert ist, muss ich euch meine ganze Lebensgeschichte erzählen. 70 Jahre in 5 Minuten, hoffentlich. Mit 15, 16 bin ich in einer Zeltevangelisation zum Glauben an Jesus gekommen. Und ja, wir hatten damals eine sehr lebendige Jugendgruppe, die dann auch dem Herrn Jesus richtig fleißig nachfolgte. Und ja, mit ungefähr 18 habe ich eine vollkommene Hingabe an Jesus vollzogen. Beruflich sah es damals so aus: Ich habe ursprünglich technischer Zeichner gelernt, Schwermaschinenbau. Dann habe ich mein Fachabitur gemacht, anschließend nach der Lehre, und bin dann zur Ingenieurschule für Maschinenwesen in Siegen gegangen. Damals hieß das noch Ingenieurschule, heute heißt das Technische Hochschule. Dort musste ich 6 Semester studieren und ja, mir wurde schon während den ersten 2 Semestern ziemlich klar, dass ich eigentlich in den vollzeitlichen Dienst für Jesus wollte. Wie gesagt, wir waren damals eine ganze Reihe von Christen, die richtig gepowert haben für Jesus. Und so auch an dieser Ingenieurschule. Da hatten wir einen Gebetskreis und der traf sich regelmäßig in einem bestimmten Klassenzimmer, und in der ganzen Schule trug dieses Klassenzimmer den Titel Prophetenstübchen. Das war nett, oder? Ja, und dann wurde das immer stärker in meinem Leben, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehen soll, eigentlich in die Mission. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Das Studium hat mir Spaß gemacht, aber dann dachte ich, noch vier Semester, 2 Jahre, und um dann hinterher sowieso nicht in dem Beruf zu arbeiten, habe ich also mein Studium abgebrochen, bin zur Bibelschule nach Prag gegangen. In der Bibelschule kamen viele Missionare zu Besuch. Und da hatte ich dann auch das Verlangen, den Wunsch, irgendwo in die Außenmission zu gehen. Und ich hatte 2 Ziele. Das eine war Thailand, das andere war Grönland. Ha, jeder lacht immer dabei. Warum eigentlich? Liebt der Herr nur die Menschen, die in warmen Gegenden wohnen? Das habe ich nämlich bei den vielen Missionaren damals festgestellt, dass die alle aus den warmen Gegenden kamen. Ja, aus Südamerika, Brasilien, Paraguay oder aus Afrika oder aus Asien irgendwo. Und ich habe mich dann halt für die kalten Länder interessiert. Aber Gott hat mich anders geführt. Als Jugendlicher war ich schon 2-mal bei Wort des Lebens zu Freizeiten. Kennt jemand Wort des Lebens nicht? Okay, alle kennen Wort des Lebens. Das ist super, muss ich nichts erklären. Und mein 2. Bibelschulpraktikum habe ich dann bei Wort des Lebens gemacht. Ich habe damals schon angefangen, mit dem Wort des Lebens-Team, dem ursprünglichen Team damals, Gitarre zu spielen. Den ganzen Sommer über. Und dann hatte ich noch mein 3. Bibelschuljahr zu absolvieren. Da bin ich dann auch mit dem Team immer unterwegs gewesen zu Evangelisationen im Winter. Nach der Bibelschulzeit musste ich noch ein Praktikum machen. Ich kriegte aber die Einberufung zum Zivildienst. Und dann habe ich den Antrag gestellt, mich noch zurückzustellen. Hat man mir nicht erlaubt. Aber man gab mir den Tipp, ich könnte mir eine Stelle suchen, wo ich Zivildienst und Praktikum gleichzeitig machen konnte. Da war mein erster Gedanke wieder Wort des Lebens. Also habe ich dort angefragt und es kam eine Antwort zurück: Super, klasse, wir beten schon seit langem dafür, dass du verlängert kommst. Ja, dann habe ich dort meinen Zivildienst gemacht, mein Praktikum, und daraus sind dann 13 Jahre geworden. 13 Jahre Wort des Lebens. Ich habe bei Wort des Lebens sehr, sehr viele Sachen gemacht. Ich sage immer, die einzige Abteilung, wo ich bei Wort des Lebens nicht gearbeitet habe, war die Küche und die Waschküche. Ich habe, wie gesagt, Gitarre gespielt mit dem Team. Ich habe Lehrer in der Kurzbibelschule und so weiter. Um das abzukürzen, zum Schluss meiner Zeit bei Wort des Lebens habe ich die Evangelisationen vorbereitet, die im Winter stattfanden. Im Sommer war ich dann am Starnberger See. Im Winter habe ich von zu Hause, erstes Homeoffice, die Evangelisationen vorbereitet. Nach Kissing hat es mich auch mit Wort des Lebens verschlagen. Ich war damals in einer neuen Arbeit Bereichsleiter für Bayern und Baden-Württemberg und dann hieß es, du musst dahin ziehen, wo du schnell in Stuttgart bist und schnell in Starnberg. Also war Augsburg die Gegend. So hat es mich also nach Kissing verschlagen. Während dieser Zeit habe ich schon angefangen, nebenbei Fotos zu machen, also Leute zu fotografieren. Ich hatte ein kleines Studio bei mir im Privathaus. Das hat sich so entwickelt, weil ich bei Wort des Lebens auch verantwortlich war für die ganze AV-Geschichte, alles, was mit Video, Film und Foto zu tun hatte. Und so habe ich dann nebenher angefangen. Ich habe festgestellt, wenn Leute bei mir ins Studio kamen, hatte ich sehr viel Zeit und sehr viel Gelegenheit, mit ihnen über Jesus zu reden. Und ich dachte, ich rede ja hier mit mehr Leuten über Jesus, die Jesus nicht kennen, als in meiner ganzen Zeit bei Wort des Lebens. Als dann die Zeit bei Wort des Lebens zu Ende ging, habe ich mich natürlich gefragt, was mache ich? Und gerade zu dieser Zeit wollte der Fotograf am Ort sein Geschäft verpachten und hat mich gefragt, ob ich das übernehmen will. Und mit viel Gebet und viel Kampf und auch durch ein Wunder, wie ich das überhaupt finanzieren konnte, hat mich Gott dann in dieses Geschäft geführt. Und ich habe am Anfang auch viel mit den Leuten über Jesus geredet, aber das Geschäft wurde immer größer, immer mehr. Und wenn man dann mit einem über Jesus redete, der nächste Kunde beendete das Gespräch. So sind die Jahre dann vorbeigegangen. Hier zur Gemeinde habe ich gefunden Mitte der 80er Jahre. Und ich habe am Anfang sehr viel hier gepredigt, habe sehr viel in ganz Bayern gepredigt. Ich kenne eigentlich jede Gemeinde in Südbayern. Ja, sehr oft war ich in Schwabmünchen, sehr oft in Moosburg. Aber die Zeit ging vorbei und irgendwann wurde das immer weniger mit dem Predigen. Und 2012 war das letzte Mal, wo ich praktisch gebucht wurde für eine Predigt. Und dann kam nichts mehr. Und dann habe ich halt so dahin gelebt. Ich war natürlich hier in der Gemeinde noch. Wir haben im Musikteam unsere Musik gemacht. Habe dann später 6 Jahre lang die Bibelstunde hier geleitet. Habe in Kissing noch in der evangelischen Kirche Musik gemacht. Und irgendwann, und das war dann eben letztes Jahr, der 24. Januar war das, 24. Januar 2021. Da überkam es mich ganz massiv. Schon Wochen vorher oder Monate vorher habe ich überlegt, wo stehst du und was fängst du mit den restlichen Jahren deines Lebens an, die Gott dir noch schenkt. Sind es noch Jahre? Sind es Monate? Sind es Wochen? Sind es Tage? Wenn es Jahre sind, was machst du mit diesen Jahren? Und an diesem Sonntagmorgen stand ich auf und suchte irgendwas auf dem Schreibtisch und fand dort ein kleines Heftchen, wo ich während meiner Bibelschulzeit meine ganzen Gebetserhörungen aufgeschrieben hatte. Da flossen mir schon die ersten Tränen. Dann habe ich unseren Gottesdienst online angeschaut. Und das war der Gottesdienst, in dem die Mitarbeiter für Live on Stage vorgestellt wurden. Und da hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, warum stehst du nicht dort? Das war dein Geschäft bei Wort des Lebens, jahrelang. Evangelisation war dein Geschäft. Warum stehst du nicht dort? Und die Tränen liefen mir. Und dann predigte Michael, unser Pastor, Und während seiner Predigt sagte er genau diesen Satz: Was fange ich mit den letzten Jahren meines Lebens an? Und ich bin an diesem Gottesdienst total zusammengebrochen. Ich habe den ganzen Tag mit kurzen Unterbrechungen geweint. Ich habe dann abends unserem Pastor Michael eine lange E-Mail geschrieben, du erinnerst dich dran, und habe ihm mein ganzes Herz ausgeschüttet. Das war ein gewaltiger Neuanfang in meinem Leben. Herr Michael hat es dann organisiert, dass ich wieder anfangen konnte zu predigen. So, die 5 Minuten sind, glaube ich, rum, oder? Mein Predigttext steht in 2. Chronik 15, Vers 1 bis 19. Da wird uns von einem solchen Neuanfang im Volk Gottes berichtet. Ich lese ihn jetzt einfach mal. Und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odets, der ging hinaus, Asa entgegen und sprach zu ihm: Höret mir zu, Asa, und du, ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn suchet, so wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, welcher lehrt, und ohne Gesetz. Als er sich aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, kehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Aber zu jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden, sondern es kamen große Schrecken über alle Landesbewohner, und es schlug sich ein Volk mit dem anderen und eine Stadt mit der anderen. Denn Gott erschreckte sie durch allerlei Not. Ihr aber ermannet euch und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Als nun Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Odet hörte, ermannte er sich und schaffte die Gräuel hinweg aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon. Denn es fielen ihm sehr viele Leute aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich zu Jerusalem im 3. Monat im 15. Jahre der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie gebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Weib. Und sie schwuren dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen, Trompeten und Posaunen. Und ganz Juda war fröhlich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen. Und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen. Und der Herr ließ sich von ihnen finden, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, dass sie nicht mehr Gebieterin wäre, weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hatte. Und Asa hieb das Götzenbild um und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Bis dahin. 2. Chronik 15. Das ist fast das ganze Kapitel. Israel in der Zeit der Könige. Eine bewegte Zeit, eine schlimme Zeit. Es war ein ständiges Auf und Ab im Volk Gottes. Gute und schlechte Könige wechselten sich ab. Solche, die Gott dienten, und solche, die den Göttern der Völker ringsum dienten. Asa war nun ein König, der laut Kapitel 14, Vers 1, der tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Und Asa begann, im Volk Gottes aufzuräumen. Die Könige vor ihm hatten ein wüstes Bild hinterlassen. Asa aber konzentrierte sich auf den Herrn und begann, das Volk Gottes zu seinem
Gott zurückzuführen.
Also, er begann, das Volk Gottes zu seinem Gott zurückzuführen. Es entstand eine Erweckung. Und in dieser Anfänge des Bemühens Asas spricht nun Gott zu ihm und dem Volk durch den Propheten Asaja und sagt: Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Hier schon lernen wir eine wichtige Lektion. Es liegt nicht am Herrn, wenn die Situation im Volk Gottes nicht in Ordnung ist. Es liegt auch nicht am Herrn, wenn ich ihn in meinem Leben nicht mehr sehe, wenn mein Erleben mit ihm auf den Nullpunkt gekommen ist. Nicht er hat sich zurückgezogen, sondern bei uns ist irgendetwas passiert. Wir haben uns bewusst oder unbewusst von ihm abgewandt, uns von ihm zurückgezogen. Wir haben es zugelassen, dass es so weit kommen konnte und nichts dagegen unternommen. Wir haben Dinge in unserem Leben zugelassen, die den Herrn zurückdrängten, die unsere Gemeinschaft mit ihm unterbrach. Der Herr selbst ist da und sein Angebot steht: Wenn ihr mich suchen werdet, ich werde mich an euch finden lassen. Das Volk Israel kannte das schon alles aus der Vergangenheit. Es wusste, was es heißt, ohne Gott zu leben. Aber es machte auch die Erfahrung immer wieder, dass Gott sich immer wieder finden ließ und alles wieder in Ordnung brachte. Wenn er neu gesucht würde, wenn Sünde bekannt und bereut würde, wenn aufgeräumt würde. Den Herrn neu zu suchen ist also nicht vergebens. Und Gott ermuntert den Asa hier: Asa, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du so weitermachst wie bisher, dann wird dein Werk mit Erfolg gekrönt sein. Dein Werk. Aha, dein Werk wird hier gesagt. Hier wird's praktisch. Den Herrn neu zu suchen hängt zuerst mit einem Sinneswandel zusammen. Dann aber wird dieser Sinneswandel konkret in praktischen Schritten. Die Schritte, die Asa hier ging, waren konsequent und rigoros. Diese Schritte führten nur zu dem einen Ziel, nämlich: Der Herr muss wieder an die erste Stelle. 4 konkrete Schritte ging Asa. Erstens, die Götzenbilder wurden entfernt. Das war gefährlich. Das Volk huldigte diesen Götzen. Sie waren Kultur geworden. Und das Volk hätte sich gegen ihn stellen können. Trotzdem war Asa konsequent. Das heißt hier, er zerstörte. Er mietete nicht eine große Halle und nahm diese Götzen und dachte: Tun wir die mal da rein, vielleicht kann man sie noch brauchen. Nein, er zerstörte sie. Sie wurden verbrannt, sie wurden auseinandergeschlagen. Zweitens, der Altar des Herrn wurde erneuert. Was war der Altar? Der Altar war die Stätte des Opfers. Der Altar war die Stätte der Sündenvergebung, die Stätte der Anbetung. Der Altar war das Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Und der Altar des Herrn wurde wieder aufgerichtet. Was bedeutet das? Der Altar war ja nicht weg, der war auch nicht zusammengefallen, der stand einfach nur da, ungenutzt. Es bedeutet einfach, Gott bekommt wieder den Platz, der ihm zusteht, nämlich den ersten Platz. Und eigentlich nicht nur den ersten Platz, nicht neben den anderen Altären, sondern konkurrenzlos, als einzigster. Ist der Altar des Herrn unter uns aufgerichtet, in der Gemeinde, im persönlichen Leben, konkurrenzlos? Das Dritte, was wir hier sehen: die Königin Mutter wurde abgesetzt, weil sie den Götzendienst gefördert hatte. Sie hatte der Aschera ein Götzenbild gemacht. Die Aschera war eine Göttin in der damaligen Zeit, wird sehr oft im Alten Testament genannt. Und seine Mutter, eigentlich war es seine Großmutter, wie ich gelesen habe, sie wurde abgesetzt. Sie hatte Macht im Staat und Asa setzte sie ab. Sie hatte keinen Einfluss mehr. Menschen oder Dinge, die in unserem Leben Herrschaftsgewalt ausüben, gehören abgesetzt, wenn sie uns vom Herrn wegbringen. Selbst wenn uns ein Mensch noch so lieb ist, und ich denke mal, als Asa als gläubiger Mensch hat seine Mutter oder Großmutter geliebt. Selbst wenn uns irgendetwas anderes noch so lieb ist, es gehört abgesetzt, entweder aus dem Leben verbannt oder an die richtige Stelle gesetzt. Viertens, das ganze Volk wurde aufgefordert, mitzumachen. Und wie man gelesen hat, das Volk wurde von der Begeisterung Asas angesteckt durch sein Vorbild. Erweckung entstand. In den Schritten, die Asa hier geht, findet eine neue, konsequente Hingabe statt. Da wird nicht mehr gefragt, was werden wohl die anderen sagen, was wird das Volk sagen? Wird es vielleicht einen Volksaufstand geben? Wird man mich einen Kopf kürzer machen? Nein, Asa wusste, Gott ist auf seiner Seite und er hat versprochen, das Werk wird von Erfolg gekrönt sein. Nein, alles, was Gott die Ehre nahm, alles, was Gottes Platz einnahm, wurde rigoros entfernt. Und Gott allein wurde wieder die Ehre gegeben. Der Altar des Herrn war aufgerichtet, sichtbar für jeden, frisch geputzt. Und so extrem wie die Welt in die eine Richtung geht, so extrem sollten wir in die andere Richtung gehen. Und da greift der Text, den Tobias vorhin vorgelesen hat. Was hat der Christ für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wo sind wir hier als Gemeinde angesprochen? Und wo bin ich? Wo bist du angesprochen? Es ist immer wieder ein Kampf, diesen Neuanfang aufrechtzuerhalten, auch in meinem Leben. Wo sind wir da angesprochen? Jeder von uns weiß für sich selbst, wo die dunklen Punkte sind. Sind wir bereit, sie zu zerstören und stattdessen den Altar des Herrn neu aufzurichten? Das kann sehr schmerzhaft sein. Und das kann auch mit viel Mühe verbunden sein. Und mir fiel dabei der Computer ein. Der Computer, er läuft und läuft und irgendwann wird er immer langsamer, die Fehlermeldungen häufen sich, dann kommt man ab und zu ein Absturz und dann wird es Zeit, die Kiste platt zu machen und neu aufzusetzen. Also nicht platt zu machen, indem man mit dem Vorhammer draufhaut, sondern indem man einfach die Festplatte löscht, das Betriebssystem neu aufspielt, alle Updates macht, alle Software, die man braucht, neu drauf zu spielen und dann spielt man auch nur die Software drauf, die man wirklich braucht, nicht den ganzen Mist, den man früher drauf hatte. Viel Arbeit, die Arbeit von Jahren vorher ist dahin und sie muss jetzt neu gemacht werden. Aber, oh Wunder, die Kiste läuft dann wieder wie geschmiert. Unnötiger Ballast ist verschwunden. Und so kann das auch in unserem Leben sein. Ausräumen, neu anfangen. Und wer von uns macht den Anfang? Wer ist der Asa unter uns? Wer sind die Asas unter uns? Bin ich auch einer? Wir merken bei Asa, Erweckung bei einem zieht weite Kreise. Wo auch immer in der Geschichte Neuanfang, Erweckung geschah, es begann meist mit nur einer Person. Eine Person, die sich vor dem Herrn beugte, Buße tat und sich neu mit aller Konsequenz dem Herrn auslieferte. Und wie ein Stein, der ins Wasser fällt, das Bild ist abgegriffen, ich weiß, und weite Kreise zieht, so ist das, wenn ein Mensch Buße tut. Es breitet sich aus, wie hier bei Asa auch. Oder wie ein Funke, der einen ganzen Wald anzünden kann, brannte das Feuer der Erweckung oft durch ein ganzes Volk, dass man den Herrn wieder suchte und ihn fand. Und so war es auch hier. Asa hatte begonnen und er war mutig genug, das Volk zusammenzurufen. Und Gott schenkte es, dass Asas Leidenschaft für den Herrn auch das ganze Volk erfasste. Sie sahen bei Asa, dass der lebendige Gott mit ihm war. Das führte zu der Erkenntnis, hier ist der wahre Gott. Hier ist der wahre Gott, nicht diese Götzen. Die Folge war, er ließ sich finden, es entstand eine große Freude und es entstand Frieden und Ruhe. Wir lesen hier, der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Und vorher haben wir gelesen von schrecklichen Zeiten, große Schrecken über alle Landesbewohner. Ein Volk schlug sich mit dem anderen, eine Stadt mit der anderen. Gott erschreckte sie durch allerlei Not. Es war vorbei. Sie hatten Frieden. Sie hatten Ruhe. Fangen wir also neu an, immer wieder, auch ich, den Herrn zu suchen. Warum? Einmal um der Gemeinde willen. Damit die Gemeinde wächst. Damit die Gemeinde stark wird. Damit die Gemeinde Ausstrahlung hat. Zum anderen um der Menschen willen, die ihn nicht kennen und die ihn brauchen. Und ich dachte vorhin, unser Ulrichsfest. Was wäre das für eine Sache, wenn die Menschen hier hereinkommen und merken, hier wirkt der Geist Gottes. Dass sie konfrontiert werden mit der Gegenwart Gottes hier. Das wäre doch super. Wir sollen den Herrn suchen um uns selbst willen, um unseres eigenen Lebens willen und um unserer eigenen Freude willen. Aber vor allem sollen wir den Herrn suchen um Gottes willen, damit seine Ehre aufgerichtet wird. Damit seine Ehre aufgerichtet wird. Und ihr habt das im Lobpreis vorhin so toll gemacht mit diesen Liedern, die Gott die Ehre gegeben haben. Seine Ehre soll aufgerichtet werden. Seien wir also konsequent in unserem Neuanfang, in unserer Hingabe, wenn es denn nötig ist. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Echte Hingabe ist immer konsequent. Echter Neuanfang muss immer kompromisslos sein. Alles in mir, was den Herrn nicht sucht, Vers 13, wer den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Weib. Alles in mir, was den Herrn nicht sucht, muss sterben. Oder es muss zumindest an die richtige Stelle gesetzt werden, damit Jesus wieder die erste Stelle hat in unserem Leben. Und alles in der Gemeinde, wodurch Gott nicht verherrlicht wird, muss hinaus. Ob es Dinge sind, ob es vielleicht Gewohnheiten sind, Traditionen, ob es Praktiken sind, ob es vielleicht sogar ein Programmpunkt in der Gemeinde ist oder ob es Personen sind, so bitter das ist. Es kann auch sein, dass man sich mal von Personen trennen muss. Und was seine Mutter hier anging, auch das Liebste muss weg oder zurückgesetzt werden, wenn es nicht mit Gott in Einklang zu bringen ist. Das ist echter Neuanfang, entrümpeln, trennen vom Müll und dem Herrn wieder den Platz einräumen, der ihm gebührt. Viele Menschen machen sich Vorsätze fürs neue Jahr an Silvester. Aber sie bringen nur etwas, wenn sie in die Tat umgesetzt werden. Und warum gelingt das oft nicht mit den guten Vorsätzen, die man sich dann vornimmt? Weil wir das Gerümpel aus dem alten Jahr mit hinüberschleppen. Und dann schnell wieder das bevorzugen, woran wir gewöhnt sind. Der Mensch ist so gestrickt. Aber Gott, der Heilige Geist, kann uns die Kraft geben, das zu ändern. Echter Neuanfang sieht so aus wie bei Asa. Weg mit dem Alten, weg mit dem Unbrauchbaren, weg mit allem, was dem Neuen im Wege steht, weg mit allem, was dem Herrn im Wege steht. Stattdessen richten wir den Altar des Herrn wieder auf. In unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde. Ja, wo ist denn hier der Altar des Herrn? Wir hatten gesagt, der Altar des Herrn ist das Bindeglied zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und wer ist das bei uns? Das ist der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat. Gott hat uns seinen Geist gegeben als Bindeglied zwischen ihm und uns. Der Heilige Geist muss uns wieder ganz erfüllen. Wir müssen ihm Raum geben in unserem Leben, komplett bis in die letzten Finger- und Zehenspitzen hinein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Christen zwar den Heiligen Geist haben, ihn aber eingesperrt haben in ein kleines goldenes Kästchen und ihn stolz herumzeigen und sagen, schaut, ich bin auch Christ. Ja, mach das goldene Kästchen auf, schmeiß es weg und lass dich ganz vom Heiligen Geist erfüllen wieder. Ich auch. Amen. Ja, wir haben jetzt wieder, wie gewohnt, 2 Minuten Stille, wo wir über das Gehörte nachdenken können, wo wir ja, dem Heiligen Geist Raum geben können in unserem Leben. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du immer mit offenen Armen dastehst, egal wie weit wir uns von dir entfernen, egal wie sehr wir in die Irre gehen. Du stehst immer noch da und machst uns das Angebot, wenn ihr mich suchen werdet, ihr werdet mich finden. Dafür preise ich dich, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns, einen jeden von uns, vollkommen durchdringst, dass, wenn es nötig ist, wir aufräumen in unserem Leben, Dinge hinausschmeißen oder Dinge an ihren Platz verweisen und dir die erste Stelle in unserem Leben geben. Und dass wir auch im Ulrichsfest dann ein gewaltiges Zeugnis sein können für dich, das die Herzen der Menschen erreicht. Das wäre eine tolle Sache, Herr. Amen.